Das Problem, was ich damals in Österreich eher hatte, war, dass ich für die Schwulen zu schwul war. Weil ich sehr oft dann gehört habe, sowas wie, schwul ist ja okay, aber du bist schon, musst du die ganze Zeit. Und es ist sowas, es gibt so Grenzen für gewisse Leute. Und auch für die schwule Community, vor allem am Land, gibt es sehr viele Grenzen.
Ich glaube, ich habe sehr lange so versucht, ein bisschen so diesen pleasant gay, sage ich jetzt wieder in Gänsefüßchen, der zu sein, der so jung aussieht, blond, irgendwie ein schwarzes T-Shirt, eine Jeanshose und ja, nicht zu viel
fickbar
ist.
Fickbar einfach.
Um fickbar zu sein, ja, weil ich dachte, ich wollte halt diese Bestätigung.
Ich glaube, Berlin war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist alles egal, jetzt kann man von vorne anfangen. Und ich glaube, es hat auch ein anderes Land gebraucht und eine Großstadt, um mir zu zeigen, dass es okay ist, wahnsinnig homosexuell zu sein.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, das hier ist eine sehr besondere Folge Fenster oder Gang. Es ist inzwischen die vierte Staffel, aber heute sind zum ersten Mal gleich zwei Gäste am Start. Seit 4 Jahren haben die zwei einen gemeinsamen Podcast, in dem es um die LGBTIQ-Szene, das Leben in Berlin und das Queersein geht. In der Bio steht, und das Ganze mit einer Prise Kaffeeklatsch verfeinert. Sie selbst kündigen sich an als Ikone, Legende und Sensation und Popkulturphänomen. Ich freue mich riesig über Miss Ivanka T und Robin Solf.
Ich mag das, wenn man dieses Branding hat, dass man einfach überall hingeht und jeder weiß Ikone, Legende und Sensation. Egal, ob ich es bin oder nicht, die Leute denken, ich bin's. Und das hat schon einige Türen geöffnet.
Letztens kam eine Person zu mir und hat gesagt, Ikone, Legende, Sensation. Da habe ich zu ihr gesagt, nee, das ist die andere. Und sie meint, nein, Ikone, Legende, Sensation.
Und ich habe sie dann blockiert auf Instagram.
Yeah, probably. Ey, wie schön, dass ihr hier seid. Ich meine, Kaffeeklatsch machen wir heute aber nicht, oder? Ist schon so ein bisschen...
Wie viel Uhr ist es? Ich habe wirklich keine Ahnung. Mein Leben ist mittlerweile durcheinander geraten.
18 Uhr.
18 Uhr, ja dann.
Das dürfen wir doch nicht verraten. Was ist das Setting, was du dann deinen Zuhörenden geben möchtest?
Das Wo Setting ist immer das, was sich meine Gäste wünschen. Wir sitzen hier bei Chips am Tisch und einer zuckerfreien Cola.
Das ist das Setting. Du kannst, das ist ja wirklich dann auch real, aber du kannst ihnen doch so eine Show geben. Du kannst dann wirklich so, wir sitzen gerade im Grand Royal Hotel bei einem
Royal Hotel in Köln.
In Drag, ja. Alle drei.
Ja, alle drei in Drag. Wir haben geschminkt und wir sind alle full ready Travestie. Let's go, let's have fun.
Okay, warte, ich ganz kurz.
Ich sehe es aber.
Ich muss es kurz genießen, diesen Moment und dieses Gefühl und mir selber nochmal vorstellen, wie ich jetzt in Drag neben euch bei einem, was war es, Aperol Spritz sitze.
Ja, wir haben deine haarige Brust rasiert mit Kaltwachsstreifen.
Never ever wird das passieren. Ich hab das mal einmal gemacht, ich sah furchtbar aus, wie so ein, wie so ein Hähnchen.
Das glaube ich, dir wird es stehen. So komplett und auch ohne
Augenbrauen. Lass dich von der nicht einschüchtern. Bleib haarig, ich mag das.
Und bevor wir jetzt hier schon völlig abschweifen und über behaarte oder nicht behaarte Brüste reden, lass uns doch erstmal mit der Frage einsteigen, mit der wir immer einsteigen in diesem Podcast. Fenster oder Gang? Wo sitzt ihr lieber?
Also ich muss jetzt sagen, ich bin Team Flugzeug, nie am Fenster, weil ich habe eine Flugangst entwickelt und wenn ich aus dem Fenster schaue und dabei sehe, wie diese Flügel oben und unten wackeln, herumschwingen und ich dem Tode ins Auge blicke, wenn das Flugzeug zum Beispiel nach links fliegt und dann einfach nach unten blickend direkt den Boden sehe, das kann ich nicht, da drehe ich durch und im Zug muss ich am Fenster sitzen, außer heute, weil Robin Solf am Fenster saß, weil sonst kann ich nicht schlafen, denn ich bin ein Mensch, der Kopf, ich habe einen Riesenschädel und der fällt sonst dann runter. Ich muss mir irgendwo anlernen. Sagen wir in Österreich.
Ach, wie nochmal?
Olana.
Okay. Ich habe, was? Kannst du das nochmal versuchen?
Ich muss mich irgendwo anlehnen.
Olana. Also ich habe mir in letzter Zeit für mich so reclaimed, dass ich ja so geländegängig bin. Habe ich von Barbara Schöneberger und I don't care. Ich kann überall sitzen. Ich mache es überall möglich. Wo auch immer ich bin. Also weder noch oder beides.
Aber würdest du in der Mitte auch sitzen? Zwischen zwei?
Habe ich, weißt du, ich war auch schon im Sandwich. Ich bin geländegängig, ich kann alles. Wo du mich haben willst, so bin ich.
Heute aber hast du tatsächlich am Fenster gesessen.
Heute durfte ich. Ja, und ich habe extra noch gefragt. Ich habe die Story noch nicht gesehen. Ich habe aber gehört, es ist tragisch.
Du zuckst sehr viel im Gesicht.
Ja,
und das Ding ist ja, ich wusste, dass du schlafst und ich konnte eh nicht schlafen. Deswegen dachte ich, ich gebe dir die Anlehnfläche.
Darf ich ehrlich sein?
Ja.
Ich habe nicht geschlafen. Nein, ich war nie asleep. Ich habe nur die Augen zugemacht.
Das weißt du ja gar nicht.
Doch.
Als ob du das merkst, wenn du schläfst. Du hast gezuckt im Gesicht.
Egal,
du
anyway.
Einen Albtraum.
Das ist schön. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ihr kein Paar seid, ne? Das könnte man manchmal denken, wenn man euch so zuhört.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, gut, sie liebt das, die Story zu branden. Nein, we are not.
Stimmt das, dass ihr euch über Grindr oder so kennengelernt habt? Ging es um irgendein Fotoprojekt von dir, ne?
Ich hab Robin Solf zu mir ins Studio eingeladen, weil ich auf Grindr fand, dass er durchaus attraktiv aussieht und habe ein Projekt geshootet, wo ich interessante, hotte attraktive junge Männer bei mir im Studio porträtiert habe, so wie ich sie sehe, weil damals konnte man auf Grindr nur ein einziges Profilbild haben und dieses hat darüber entschieden, ob man gefickt wird oder nicht, salopp gesagt. Und ich fand das eine komische Idee, dass dieses eine Bild, was ja auch die Person selber aussucht, darüber entscheidet, ob ich mit ihr schlafen möchte. Und habe mir gedacht, ich suche die Leute und fotografiere sie, so wie ich sie sehe und erstelle mein eigenes Profilbild von ihnen. Und habe Robin Solf mit einer Hasenmaske fotografiert.
Ich habe das Bild noch bei mir zu Hause stehen.
Weil er immer schon so trash war und irgendwie diese Plastik-Hasenmaske hat so zu dir
was
gepasst.
Was ist denn, ist es so eine, hier so eine Ariana Grande-Hasenmaske?
Nein, also, wisst ihr was, das, ja, aber vor Ariana Grande, es war 2015, dass ich das Bild gemacht habe, es war Halloween, es war mein Halloween-Look. Und dann hat sie halt gedacht, oh mein Gott, er trägt immer Hasenmaske, which is not true, aber we did it.
War es denn dann erfolgreich? Hast du das auch dann wirklich als Profilbild verwendet?
Nein.
Hattest du nicht? Voll viele Leute haben das gemacht. Also wirklich voll viele Leute haben dann diese Bilder als Profilbild genommen. Und da habe ich dich kennengelernt und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie explizit darf man sein heute beim
Podcast? Du darfst hier sehr explizit sein.
Ich habe einen
Freund, du mich fragen?
Nein, einen Freund, das ist egal. Ich habe einen Freund von dir auch fotografiert und der hat zu mir gesagt, wenn Robin Solf nervös ist, lutsch ihn einfach ab, dann wird alles gut. Und so habe ich dich sozusagen in Erwartung in das Studio aufgenommen. Ich dachte, okay, einmal abgezackt und alles wird gut. Und am Schluss haben wir uns nicht abgezackt, sind aber in Schwutz ferngegangen und the rest is history.
Herstory.
Herstory.
Ja, halt wirklich. Könnte man auch sagen. In dem Moment weiß man nicht genau. Es kann alles sein.
Ich freue mich sehr, dass ihr in Köln seid, beruflich. Ihr seid hier für eine Podcast-Aufzeichnung in dieser Woche.
Geil.
Und Robin, du hast gesagt, du bist gerne in Köln, weil es hat für dich immer ein bisschen Las Vegas-Vibes. Weil hier irgendwo am Tor zur Stadt irgendwelche Palmen stehen oder so?
Nein, ich dachte, das ist in diesem Hotel, wofür wir jetzt nicht nochmal Werbung machen, okay. Wo wir immer sind, da sieht es aus, als ob man in so eine andere Welt kommt. Da gibt es so ein bisschen Mischung Bulgarien meets Ibiza. Und deswegen, aber irgendwie ich find Köln irgendwie ganz flippig. Hier sind die Dächer so ein bisschen niedriger.
Das stimmt.
Hier sind die Gays alle trash. Das macht irgendwie Spaß.
Oh ja, das stimmt.
Das ist irgendwie
trash im positiven oder im negativen Sinn?
Das kannst du jetzt entscheiden. Wie viele First Dates und First Dates Hotels Folgen hast du denn geguckt? Und wie viele deiner Fellow KölnerInnen waren denn da drin? Genau.
Was würdet ihr denn dann über mich sagen?
Du machst ja was, du bist ja eine seriöse.
Trash gay aus Köln, ja oder nein?
Das ich hab heute was gehört und das möchte ich jetzt direkt ansprechen. Warum eigentlich Bauerdick?
Das ist mein tatsächlicher Name.
Ach so.
Also das klingt immer, also viele denken wirklich, das sei ein Künstlername, aber das ist mein Geburtsname, das ist mein Familienname.
Bauerdick. Mhm. Okay, aber wie kam diese zustande? Irgendwann hat ja irgendjemand diesen Namen erfunden, ich komme vom Land, ist es das, was ich denke?
Es hat nichts mit Penis zu tun.
Nein, ich meinte jetzt Dick, du versautes Stück.
Okay, weil das ist mal die erste Assoziation. Nee, es ist tatsächlich so, dass es ursprünglich, also Nachnamen in Deutschland gehen ja immer auf irgendwas zurück, was irgendjemand mal früher gemacht hat.
Ja.
Und das war tatsächlich wohl aber mal nicht ein dicker Bauer, sondern ein Bauer am Diek, der irgendwo an einem Teich gelebt hat.
So, Bauerndiek.
Ja. Aber es ist tatsächlich immer der Running Gag, vor allem auch, wenn wir englischsprachige Interviews bei 1 Live führen und ich sage, dass ich Benny Bauerdick heiße, dann lachen die sich natürlich.
Ja, bei mir kommt ehrlicherweise direkt Katrin Bauern, aber die heißt Bauernfeind, oder? Oder heißt
Bauer,
die Bauern?
Bauerfeind.
Ja, die kommt mir. Ich weiß nicht warum, aber ihr seid jetzt für mich in einer Riege und das finde ich doch für deinen Job nicht verkehrt.
Nö, vielleicht hört ihr das ja auch und vielleicht könnte ja irgendwann ein Format daraus werden. Bauerfeind und Bauerdick fände ich ehrlicherweise ziemlich gut.
Das wäre eigentlich
wirklich das Bauerndick ist Feind.
Ja. Oh, wow. Hier entstehen die guten Ideen.
Damn. Direkt. Wir nehmen 20%.
Ihr gebt euch bei euch im Podcast ja am Anfang auch immer irgendwelche niedlichen Beschreibungen, sowas wie
du bist niedlich, würde ich jetzt nicht
ja, also sagen. Oder amüsant, für die zuhören, amüsant, sowas wie
Ich habe letztes Mal zum Beispiel gesagt, Robin Solf ist die dreimonatige Pauschalreise nach Thailand, von der man zurückkommt und ein ganz anderer Mensch ist. Das finde ich passt sehr gut.
Ja,
und du hast zu mir gesagt, ich bin dieses Billo Jumbo Center in Gran Canaria immer offen für alle Homosexuellen, aber immer nur über 50-Jährige dort oder sowas.
Das habe ich nicht gesagt, aber das wäre auch gut gewesen. True, ja, das hätte von mir kommen können.
Okay, jetzt kennen wir uns, also ihr kennt euch ja offensichtlich schon sehr viele Jahre, ihr macht den Podcast ja allein schon, also Gag allein schon seit 4 Jahren. Jetzt kennt ihr mich erst seit einigen Minuten, aber wie würdet ihr mich denn beschreiben, wenn ihr jetzt müsstet?
Sehr haarig. Das ist das Erste, was mir auffällt, du hast wahnsinnig viel Brustbehaarung und das ist total selten.
Ja, ist das so? In Berlin vielleicht. Er ist diese Person, die den Tribe Otter auf Grindr erfunden hat, Benny Bauerdick. So wäre das, das wäre ich jetzt.
Und seine Brille hat auch eine Schlange.
Benny Bauerdick?
Benny Bauerdick.
Gut, oder?
Ja, das ist
lass mal so gelten.
Ich finde es schön, weil ich ganz, ganz viel Input von euch bekomme, was neue Formate angeht, neue Namen, neue Slogans. Also ich gehe hier reich an Ideen wieder raus.
Ja, Listen, das ist
Sachen, die ich auch noch nie gehört
habe. Wir machen Leute reich mit diesem Podcast, habe ich gehört. René?
René, euer Manager, der auch in diesem Raum sitzt, sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Für alle, die sich gerade gefragt haben, wer ist René?
Das klingt so falsch einfach. Das klingt einfach so, als ob wir jetzt so die Schweine wären, die sagen, ohne unser Management gehen wir nirgendwo hin. Danach wird so NDAs unterschrieben und das wird bitte rausgeschnitten.
Yeah. I wish. Haben wir jemals irgendwas gesagt, was rausgeschnitten werden musste? Waren wir jemals diese Menschen? Nein, oder? Ich glaube, wenn wir mal was gesagt haben, dann war es auch drin und Punkt. Das ist einfach so. Ich glaube, wir haben nie ein Problem damit.
Dann hoffen wir mal, dass das in den nächsten Minuten hier genauso sein wird.
Ja. Sag mal, Gag, kommt das eigentlich vom Gag? Der Gag, also der Joke oder der Knebel?
Na, so lustig sind wir nicht. Kennst du das Wort Gag im Drag-Jargon? Also wenn man sagt Gag. Also so, nee. Das ist so, also in der Drag-Sprache gibt es ja einige Wörter, die man so benutzt hier und da. Und wenn man etwas so sickening findet, also so geil, so atemberaubend, so wenn man sagt, der Atem ist weg, dann gaggt man in dem Moment so. Das ist a gag. Ah, ja, okay. Oder wenn irgendwie eine Performance so toll ist, oder wenn was so lustig ist, oder wenn wer so stunning aussieht, oder wenn was so einfach wunderbar gorgeous ist, dann sagt man immer gag. Das ist die Kurzform von gagging. Und gagging heißt wiederum erbrechen.
Darf ich ehrlich sein?
Ja.
Ich habe letztens festgestellt, dass ich den Namen eigentlich gar nicht mag. Ich weiß, ich war auch an dieser Entscheidungsfindung nie beteiligt. Ich habe da einfach nur gesagt, ja, ist okay, fein für mich. Und es hat mir richtig die Freude an diesen Begriff genommen. Weil ich weiß, als wir angefangen haben, in diesem Jahr 2019 den Podcast zu machen, habe ich den Begriff öfter mal verwendet. Und das Schlimme ist, nach wie vor, immer heute, wenn ich dann sowas sage wie Gag, und dann gucken mich Leute an und sind so, der Podcast. Und ich bin so, nein.
Ja, mittlerweile ist es...
Nein. Ja, es ist inflationär geused
inzwischen. Ja, mittlerweile... Ich muss auch sagen, bei dem Live-Podcast steht jetzt nicht Gag der Podcast, es steht Gag-Podcast. Und es ist immer wichtig, dass der Podcast
da steht. Ja, das ist sonst wichtig.
Wir sind Gag der Podcast, nicht der
Gag-Podcast. Der Gag-Podcast, ja.
Wir sind Gag der Podcast.
Ich sehe schon, ihr müsst es sehr häufig erklären, ne?
Ja.
Aber sag mal, das ist doch eigentlich eine ganz coole Kombi, ihr zwei in einem Podcast, weil Robin, ich meine, du bist quasi im Osten Deutschlands, ehemalige DDR quasi groß geworden.
Genau.
So der andere kommt aus Österreich, vom Dorf irgendwie. Es ist doch aber, euch verbindet doch quasi auch, dass das Erwachsenwerden und das Coming Out vermutlich irgendwie nicht ganz so easy war für euch beide, oder?
Ja, also ich glaube, mein Coming-out war gar nicht so ein Problem, aber was halt lustig, ja notwendig war es auch nicht, was glaube ich ganz lustig ist, ist so ein bisschen, dass wir erst durch den Podcast auch gemerkt haben, dass wir so ganz anders groß geworden sind, aber diese Verbindung irgendwie ganz lustig ist, weswegen wir inzwischen auch eine Rubrik haben, die Ostdeutschland versus Österreich heißt oder andersrum.
Aber ich finde, das ist generell bei voll vielen queeren Personen weltweit, so egal in welchem Land du in einer queere Bar gehst, du weißt sofort, du teilst Geschichten mit den Leuten und es verbindet irgendwie automatisch, ohne dass man überhaupt geredet hat. Also es ist direkt so eine Connection da und ich glaube, das ist bei uns ja auch so gewesen. Wir mussten nicht viel darüber reden, wir wussten von Anfang an, okay, wir haben wahrscheinlich circa ähnliche Erfahrungen gemacht, auch wenn sie an anderen Spektren sind, aber die Gefühle waren ja irgendwo gleichen. Ich glaube, das verbindet einfach direkt automatisch. Du weißt, hey, diese Person ist auch wahnsinnig homosexuell. Muss man kurz hier beschreiben für die Zuhörerin. Robin Solf ist ja wirklich blond gebleached, blonde Augenbrauen, ein hautenges Mesh-Top und äußerst flamboyant homosexuell aussehend und wirkend. Und ich würde sagen auch, und deswegen ist es, glaube ich, sehr verbindend.
Ja, und ich glaube, unsere Kindheit hat uns einfach beide gleichmäßig traumatisiert. Ja. Und das ist dann ganz lustig, das im Podcast wenigstens noch ausschlachten zu dürfen.
Ja, das stimmt. Wenigstens schon Geld damit verdienen, wenn man schon mitmachen muss.
Aber inwiefern traumatisiert? Also, weil das einfach schwierig war, das Coming Out, Inneres, Äußeres?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Herkunft zum Beispiel, also ich sage immer aus Spaß, die ehemalige DDR, weil ich immer sage, da hat sich gar nicht so viel verändert in meiner Kindheit. Und ich habe das immer einfach so hingenommen. Ich dachte, da gibt es keine Unterschiede mehr. Und als ich dann nach Berlin gekommen bin und inzwischen mit sehr vielen Wessis zu tun habe, wie wir immer so liebevoll sagen, oder Leute, die von woanders kommen, merke ich immer, oh, wie sehr mich das wohl doch geprägt hat. Nur weil ich keinen Dialekt spreche, merke ich aber doch, ich sag immer, wir im Osten, in Anführungszeichen, sind sehr unaufgeregt, sehr unemotional. Es ist immer so, ja, geht. Es ist immer alles so, ja, geht. Und dann merke ich zum Beispiel, mein Freund kommt aus Krefeld hier, was hier gleich in der Nähe ist. Und da ist immer, es wird sehr viel diskutiert, es ist immer alles sehr emotional. Und ich bin immer so, ja, geht. Und das ist mir dann aufgefallen. Und ich glaube, das ist bei dir ja auch ähnlich, dass du merkst, wie geisteskrank deine Herkunft eigentlich ist,
jetzt, ja, wo du in Deutschland bist. Ja, aber bei mir war es immer so, dass das Schwulsein an sich kein Problem war, aber ich war zu schwul für die Heterogesellschaft und für die schwule Gesellschaft zu femme, also zu feminin, zu queer. Mhm, weißt du, was ich meine? Also es gab da so ein Spektrum an Schwulheit. Und ich glaube, dieses Trauma, es ist kein wirkliches Trauma, aber ich glaube, das Problem, was ich damals in Österreich eher hatte, war, dass ich für die Schwulen zu schwul war. Weil ich sehr oft dann gehört habe, sowas wie, schwul ist ja okay, aber du bist schon, musst du die ganze Zeit, und es ist sowas, es gibt so Grenzen für gewisse Leute und auch für die schwule Community, vor allem am Land, gibt es sehr viele Grenzen. Und ich glaube, die habe ich immer sehr durchbrochen und ich glaube, deswegen haben wir uns in Berlin sehr wohl eingefunden. Was ich meine?
Zu Recht, ja, aber das ist ja genau das. Ne? Es wird oder wurde in der Vergangenheit immer ein bisschen unterschieden. Ne? So dieses Ding von hetero-like, schwul ist irgendwie... Boah,
hetero-like, schlimmes
genau,
Wort.
Ist, ne? Genau, ja. Weniger schlimm, in Anführungszeichen. Ne? Ich zitiere nur, ne? Das ist nicht meine Meinung. Aber eben genau das. Aber ihr seid ja beide heute auch einfach wahnsinnig extrovertiert. Robin, du mit deinem Klamottenstil natürlich und mit dem, was du tust, Popmusik, Miss Ivanka T, muss man sagen, eine wahnsinnige Drag Queen, wo man in Berlin nicht dran vorbeikommt, wenn man in
Im
Berlin...
Dachraum.
Ja, genau.
Ist auch ganz wichtig, wie du das betonst, ob du sagst, eine wahnsinnige Drag Queen oder eine wahnsinnige Drag Queen.
Oder eine wahnsinnig erfolgreiche, würde ich eigentlich sagen. Aber habt ihr das Gefühl, dass das euer Stil und das, was ihr auslebt, auch manchmal so ein bisschen Schutzschild ist oder Schutzschild geworden ist?
Ich glaube, am Anfang ist Drag immer für jede Person, die das startet, ein Charakter, den man erfindet, um Sachen ausleben zu dürfen, die man sich am Anfang nicht getraut hat. Und deswegen glaube ich schon, dass dieser Satz Drag rettet Leben sehr stimmt, weil man auf einmal merkt, dass man viel mehr kann und viel mehr darf, als man sich jemals zugetraut hätte. Und ich glaube, jede Queen, die anfängt, hat immer diesen Wunsch nach Aufmerksamkeit, den wir aber als normale Boys nie ausleben konnten und deswegen haben wir diese Figur erfunden. Und das irgendwann lernt man aber durch diese Charaktere, die man einer erfindet, dann dieses Selbstbewusstsein auch ins normale Leben zu betragen. Und ich glaube, das ist nach jetzt 4 Jahren passiert. Und ich glaube, dass Robin Solf ja auch diesen Charakter irgendwann erfunden hat.
Aber ich glaube, bei mir ist es anders.
Du geworden
bist. Ja, aber ich glaube vielleicht sogar andersrum, weil bei mir war es früher so, ich habe mich halt da, wo ich war, nicht so wohl gefühlt und ich habe halt alles konsumiert. Ich bin ein riesen Popkultur-Fan, daher kommt dieses Pop-Culture-Phänomen und ja auch irgendwie wusste alles, jedes Album, bla bla bla. Oder jede Show geguckt, die irgendwie mir so das Gefühl gegeben hat, aus meiner Realität zu entfliehen. Und dann bin ich so nach Berlin gekommen und habe so angefangen, so ein bisschen Sachen, die ich cool fand, zu machen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich dachte, oh, du kannst davon leben. Und warum dann nicht Vollgas geben? Und jetzt lebe ich auf eine viel queerere Weise, als ich es als Kind wahrscheinlich gedacht hätte. Aber das aus, was ich als Kind, als 5-Jähriger, der irgendwie in seinem Zimmer stand und irgendwie getanzt hat, so irgendwelchen Songs, mache ich das jetzt halt so als Beruf so und jetzt geht's halt. Also das heißt, es ist so halb. Es ist schon irgendwie natürlich eine Persona, die ich bin.
Und ich habe das Gefühl voll oft, wir brauchen diesen Schutzschild teilweise gar nicht, wir zwei. Also weil wir aber auch dem Ganzen so wenig ausgeliefert sind. Weil wir in solchen Blasen unterwegs sind und ich glaube, das merken wir sehr selten, weil wir dauernd umgeben sind von queeren Personen, weil wir einfach arbeiten mit Leuten, die uns verstehen, weil wir wissen, dass wir nicht dauernd erklären müssen, was wir tun, weil eh alle Bescheid wissen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir gar keinen, also ich habe nicht das Gefühl, als müsste ich mich verstellen für irgendwas. Wenn ich dann aber wiederum irgendwelche Sachen mache, die sehr viele heterosexuelle Menschen inkludieren, dann merke ich immer wieder so, oh ja, dann, da brauche ich schon diesen Schutzschild. Da ist er wieder da. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da kommt die Wand.
Aber war das tatsächlich immer so? Weil ich meine, ihr habt in irgendeiner Folge auch mal über Ohrringe oder Piercings gesprochen und irgendwie, Robin, das irgendwie dein Freund mal gesagt hat oder Ex-Freund irgendwie so, finde ich ganz schrecklich. Also habt ihr euch lange Zeit auch verstellt und Dinge eben getan, um nicht aufzufallen oder um zu gefallen?
Voll. Also bei mir war das immer so, also das klingt jetzt richtig eklig, aber ich habe irgendwann so, ich war immer so ein bisschen der Außenseiter in der Schule und dann war irgendwann so mit 15, war ich dann im Chor, habe mich geoutet, Zahnspange raus und auf einmal waren alle so, oh, der ist ja eigentlich, das war wichtig, so, er war so, er hieß a decent human being, er ist eigentlich auch, dann kam so das Alter, wo auch Mädels sagen, oh mein Gott, der ist ganz sexy und ich dann so, ich habe ja damals gesagt, ich bin bisexuell oder so, das ist immer so das erste Outing und dann habe ich so mitbekommen, den ersten Kontakt zu Männern gehabt, zu anderen schwulen Männern und habe so gemerkt, oh, ich komme gar nicht so ungut an. Und dann hat man, glaube ich, habe ich mich zum Beispiel sehr lange, ich glaube, ich wusste schon immer, ich möchte gern wild rumlaufen oder so, aber ich glaube, ich habe sehr lange so versucht, ein bisschen so diesen pleasant gay, sage ich jetzt wieder in Gänsefüßchen, der zu sein, der so jung aussieht, blond, irgendwie ein schwarzes T-Shirt, eine Jeanshose und ja, nicht zu viel
fickbar
ist, um fickbar zu sein, ja, weil ich dachte, ich wollte halt diese Bestätigung und ja. Die Geschichte, die du gerade anspielst, war, ich hatte früher so 2 Piercings im Ohr, Helixe nennt man die, das ist nichts Besonderes und ich wünschte, honestly, dass ich die jetzt noch hätte.
Same.
Und hab mir die selber gestochen, hat die ein Dreivierteljahr drin, dann kam ich nach Berlin und war so oft mit anderen schwulen Männern unterwegs, die gesagt haben, boah, du siehst ja richtig süß aus, aber das ist ein bisschen zu viel. Und das ist so irgendwie in mir hängen geblieben, dass ich es irgendwann von alleine vermeintlich rausgemacht habe.
Ja.
Und heute ärgere ich mich so darüber, weil da habe ich ja genau dem nachgegeben.
Ja, ich muss sagen, Helix, unabhängig davon finde ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr toll, aber du hättest es nicht raus tun sollen, nur deswegen, weil jemand gesagt hat, was, sondern es ist so. Ja, aber ich hatte auch für Helix, I did the same thing. Ja. Mir hat mein Vater mal gesagt, wenn du schon schwul sein musst, dann zeig's doch wenigstens nicht so offensichtlich. Und ich glaube, er kann sich daran nicht erinnern, das war vor Ewigkeiten in Hamburg irgendwann mal, aber das war ein Moment, der hat mich so geprägt, das erzähle ich so gern und so oft, weil ich ab dem Zeitpunkt immer gedacht habe, okay, wann ich schwul sein sollte, da war ich noch nicht, da wusste ich gar nicht, dass ich das bin. Ich meine, ich dachte es wahrscheinlich, aber dann muss ich immer so tun, als ob ich es nicht wäre. Und da, ab dem Zeitpunkt habe ich darauf geachtet, wie ich gehe und vor allem, wie ich spreche, weil mir wurde immer gesagt, dass ich eine wahnsinnig homosexuelle Stimme habe. Which I guess, yes. Ich weiß auch nicht, homosexuelle reden sehr artikuliert und sehr so toll. So geht's einfach mal. Fierce. Sehr fierce. Mama, Diva. Und deswegen habe ich ab dem Zeitpunkt darauf geachtet. Aber ich glaube, Berlin war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist alles egal, jetzt können wir von vorne anfangen. Und ich glaube, es hat auch ein anderes Land gebraucht und eine Großstadt, um mir zu zeigen, dass es okay ist, wahnsinnig homosexuell zu sein.
Geil, ja. Das so zu sagen, auch tatsächlich. Und ich glaube, ihr seid dafür auch Role Model und Vorbilder für ganz, ganz viele junge, queere Menschen. Also ich glaube, es braucht eben genau solche Menschen wie euch, die voller Pride and Passion im wahrsten Sinne des Wortes da stehen und sagen, es ist völlig okay so. Kriegt ihr das auch als Feedback manchmal von Menschen, die sagen, hey, danke, dass es euch gibt und dass ihr so seid, wie ihr seid?
Ja, ich glaube, das ist auch so das Schöne, wenn man dann merkt, dass die Leute sagen, okay, wenn du so heftig, wie du bist und so drüber, wie du bist, trotzdem noch erfolgreich bist, dann brauche ich keine Angst, mir auch meinen Fingernagel zu lackieren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir das machen. Und wenn Leute uns als Vorbild sehen, was ich nicht gerne sage, weil I don't wanna be a Vorbild, aber dann wenigstens für was, wo sie sagen, okay, wenn du so weit gehen kannst und immer noch damit gut drüber kommst, dann traue ich mich jetzt auch mal was, weil das nehme ich gerne. Und das ist auch ein gutes Kompliment. Und was ich immer sehr oft merke, ist, dass wir Frauen sehr oft anziehen. Also wir haben sehr viele weibliche Fans. Mhm. Vor allem entweder so zwischen 14 und 18 teilweise, die so in der Selbstfindungsphase sind, oder so eher älter von 30 aufwärts. Und die sind dann wiederum so, dass sie merken, nicht jeder Mann muss scheiße sein und nicht jeder Mann muss uns auf unseren Körper zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, sehr schön, wenn Frauen in ihrem Alltag mal merken, dass nicht jeder Mann einfach sie nur als Objekt sieht. Weil wir, glaube ich, wir sind immer Team Frauen, immer schon gewesen. Voll.
Ja, und ich hatte mal ehrlicherweise auch so eine Erlebnis, was mich schockiert hat bis damals, da ich war ja mal in dieser schrabbeligen Fernsehshow, über die wir nicht mehr reden, das sage ich jetzt immer so liebevoll.
Du kannst den Namen ruhig auch nochmal.
Ja, Prince Charming kann man auch ruhig mal sagen. War ich halt damals und dann kam halt sehr viel Aufmerksamkeit, was ja erstmal was Schönes ist. Und ich habe halt vorher sehr viel gedacht, was ich auch selbst bis dato noch gedacht, ich muss abnehmen dafür, weil die Leute, die dort ankommen, die haben halt alle ein Sixpack und da und durch sowas definiert man sich. Und dann habe ich halt, also gerade das mit der Mode, das kam immer einfach aus so einem, ich habe halt gern so ein paar teure Teile halt angezogen und habe mich bisher immer nur an Frauen inspiriert. Mehr war es eigentlich nicht. Und hatte dann so 1-2 Looks an, die gar nicht so groundbreaking war, weil ich ja damals dachte, ja, das ist keine Show, wo man Looks zeigt, da geht's halt nicht drum. Und dann habe ich halt so viel Aufmerksamkeit, ohne dass ich überhaupt den Mund aufgemacht habe, nur dafür bekommen, dass viele waren, das ist schon ein politisches Statement irgendwie. Ja, ich war so, so war es aber ehrlicherweise gar nicht gedacht und das hätte ich vorher nicht gedacht. Deswegen ist das schön, aber ich finde dieses so mit dem Vorbild, ich bin auch immer so. Ja,
aber ich möchte im Namen von Gag danken, dass du deinen Körper billig an RTL verkauft hast, dass wir das sozusagen weiter vergrößert haben, weil das war schon so ein witziger Moment, dass du auf einmal die ganzen Heten jetzt hast, die den Podcast hören,
was wir ja früher nie hatten. Und man muss aber auch sagen, damit warst du ja recht erfolgreich mit dem, was du getan hast, weil das, auch wenn es die schreiblige Show ist, über die du nicht mehr sprechen willst, damit hast du es ins Finale geschafft.
Lustigerweise.
Und das sieht man dann als erfolgreich. Genau.
Aber warum sagt ihr denn, wollt ihr keine Vorbilder sein? Das ist doch eigentlich, ist das nicht eine schöne Rolle?
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie der Begriff authentisch so ein bisschen abgenutzt. Und ich habe immer im Kopf, wenn jemand sagt, ihr seid ja Vorbilder. Und dann gibt es immer diese Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und sagen, ja, also mir ist auch ganz wichtig, Leute zu inspirieren. Und das ist, also das klingt jetzt hart, wenn ich das sage, aber zum Beispiel, ich mache das, was ich tue, alles aus einer Fantasy raus. Weil der kleine Junge, der das alles so wollte. Und wenn man dabei für jemanden vielleicht eine Hilfe bildet oder vielleicht sogar mal inspiriert, dann ist das schön und gut, aber deswegen tue ich es nicht. Und ich finde das so eklig, wenn Leute immer sagen, ich möchte gerne Leute inspirieren, deswegen mag ich diesen Begriff.
Nein, ich glaube, für ein Vorbild gibt es schon so fix geprägte Rollen, die du oder Regeln, die du einnehmen musst. Und ich meine, ich habe sehr wenig Schlaf, ich trinke viel Kaffee, ich rauche sehr viel Zigaretten und ich habe wirklich einen ungesunden Tagesrhythmus. Von daher bin ich unbedingt nicht ein Vorbild, wenn es um eine Nummer... Ich möchte kein Vorbild für eine Person sein, die fest im Leben steht und einen Beruf hat von Montag bis Freitag, weil das passt einfach nicht zusammen. Ich möchte gern Leuten helfen, dabei sich mehr zu trauen und sich besser zu fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich glücklich. Aber ich möchte nicht die Rolle eines Vorbilds einnehmen müssen, weil da kommt immer so viel Druck dann auf einen. Und was das meint, und wir sind beide, glaube ich, weit weg von perfektem Dasein und deswegen... bin ich, glaube ich, ganz glücklich.
Und es gibt ja auch immer wieder Kritik an dem Begriff Inspiration, ne? Oder inspirierend sein. Also das hat ja was von Inspiration Porn, ne? Immer, also wenn man sagt, ich finde das so toll und so bewundernswert, was ihr macht, und das ist ja genau
mutig,
das, was ihr sagt.
Lebe ich da.
Nein, ihr so seid mutig. Eigentlich seid ihr einfach nur, wer ihr seid, ne? Ja. Und das sollte man eigentlich.
Wir sind Berufsschwule. Ja. Mittlerweile.
Berufshomosexuell.
Ja, Berufshomosexuell.
Nervt das nicht manchmal eigentlich auch, dass man sich denkt, boah, ey, jetzt habe ich gar keinen Bock auf.
Ja, also schwul sein. Ich hatte ehrlicherweise eine Phase.
Ja,
aber das. Na, schwul sein ist schon was Nettes.
Nein, doch.
So, it makes
das,
fun.
Das Thema.
Aber das
bringt Freude.
Ich hatte das letztes Jahr war das erste richtig krasse Pride-Jahr. Und es war 2 Monate nur darüber reden. Das und stimmt. Nur das. Und dann habe ich, weil, also ich habe dann auch wieder Phasen, wo ich dann merke, oh, jetzt habe ich gerade nur so superficial Zeug gemacht und jetzt möchte ich gerne wieder irgendwas mit Meaning, aber es ist gerne so ein Mittelweg. Und wenn du halt aus 2 Monaten straight jede Woche, ich habe irgendwann wirklich ein Programm abgespult, die gleichen 10 Sätze jemals wieder. Frage, und immer waren die Heten, die Allies, die dann standen, ja super, genau das wollen wir. Und da war, I was so fed up. Ich war so, ich möchte nie wieder über das Thema sprechen.
Man will immer diese Geschichte hören vom Kind, das damals am Land war und traurig und hat es sich selber gefunden und ist homosexuell und frei und so was. Und bin so, ja, I'm so sick of it. Like, I'm a drag queen und du bist halt ein Homosexueller.
Aber die Leute müssen halt noch hören, das ist halt so.
Ja, naja, schon. Und es ist auch wichtig, das zu erzählen und diese Geschichte, aber irgendwann ist man an einem Punkt angelangt und sagt, ich mach kurz Make-up.
Wo die Geschichte selber nicht mehr
abkaufst.
Ich hatte diese, ich habe viel mit dem MDR im Osten gemacht und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, ich komme selbst eigentlich aus Halle Saale und ich bin damals weg, wirklich, ich hatte richtig vorgefertigt, was ich sage, und als ich das beim 10. Mal gesagt habe und jetzt komme ich wieder zurück und merke, oh mein Gott, wir sind viele und wir sind laut und ich war irgendwann, boah, ich kann es nicht mehr sagen, weil ich mich richtig eklig dabei fühle, weil ich weiß, dass ich es schon 10 Mal vorher gesagt habe, aber die Leute, die vor dir stehen, hören es jetzt zum ersten Mal. Aber deswegen, manchmal gibt es so Phasen, wo ich denke, was, ich würde mich jetzt auch bei der ultimativen Chartshow einfach mal reinsetzen und einfach kommentieren. Einfach
gar nicht über schwul reden.
Welche 20 Songs aus den 90ern denn geil waren.
Ja, voll.
Und dann sage ich einfach, ja, dazu habe ich mal im Kinderzimmer getanzt.
Ja, das stimmt.
Das wäre auch nett.
So. Mein Gott, das wäre toll.
Ja.
Boah, das ist ja auch wirklich sowas.
Ist es tatsächlich, aber warum sagt ihr trotzdem, ist es so wichtig, eben auch im Jahr 2023 noch so viel übers Schwulsein und Queersein zu reden? Also, weil offensichtlich ist da ja immer noch Bedarf in unserer Gesellschaft, ne?
Ich glaube, immer das Wichtigste überhaupt bei jeder Minderheit oder bei jeder Gruppierung, die noch nicht so anerkannt ist, ist halt immer Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit hilft und Sichtbarkeit fördert auf jeden Fall Personen, die sich, glaube ich, schlecht fühlen, und ob es jetzt beim Thema Trans ist, beim Thema Non-Binär ist, ob es beim Thema POC ist, ob es beim Thema Religion ist, ist es immer wichtig, dass man sich repräsentiert sieht in Medien, Öffentlichkeit, Filmen oder was weiß ich was. Und ich glaube, wenn wir, als wir klein waren, schon Conchita Wurst im Fernsehen gesehen hätten, hätte es uns sehr geholfen, auch wenn, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt Conchita Wurst dachte, ich mache es, um zu helfen. Und ich glaube, das ist bei uns das Gleiche. Wir machen es jetzt auch nicht unbedingt, um Leuten zu helfen. Aber wenn jemand uns im Fernsehen sieht und sich repräsentiert fühlt, und der am Dorf wohnt, so wie wir, und eigentlich gar nicht in Berührung kommt mit sowas, dann ist das große Hilfe. Und deswegen finde ich es immer noch wichtig, unsere Fresse in die Kamera zu halten.
Finde ich, stimmt voll. Weil ehrlicherweise muss ich es ein bisschen lapidarer sagen, ich bin da auch so ein Stück weit reingerutscht. Also ich bin nie irgendwo hingegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt aufklären und ich möchte das. Aber man hat dann halt gesehen, okay, du machst es. Und sicherlich hat das was, wir sehen das viel, auch Aktivismus im Netz, wo du siehst, es ist halt viele positive Bestätigungen, deswegen machst du es weiter und so. Denke ich, ist immer, gibt viele Leute, wo ich sage jetzt keine Namen, aber wo ich weiß halt, die machen das halt nur, weil es Klicks bringt. Aber es ist okay, es hilft ja trotzdem. Und bei mir war das auch so, dass es irgendwie so mal anfing, dass man eine Sache, die für mich, ich habe die nicht gemacht, um jetzt groß aufzuklären. Und dann habe ich gesehen, okay, das scheint scheinbar irgendwie Nerv zu treffen oder so. Und dann kommt das nächste und dann wirst du ja auch mal eingeladen zu solchen Themen. Und ich denke, wenn man diese Plattform hat, sollte man sie auch nutzen und mitnehmen. Also deswegen sage ich das immer so ehrlich, es ist jetzt nicht, dass das mein Grund auf mein größter Wunsch war, aber ich denke halt, es hat auch viel mit Privileg und wirklich mit der Plattform nutzen zu tun.
Ja. Aber was sagten ihr Leuten, wenn die sagen, ja, ihr macht das nur für die Likes oder Schwulsein ist doch eine Masche?
Es funktioniert. Nein, also das klingt jetzt schlimm.
Also Schwulsein ist eine Masche, was meinst du damit?
Naja, das wird ja oft irgendwie quasi so ein bisschen negativ ausgelegt, ne? Wenn man mit seiner Art und mit seinem Thema und mit dem Schwulsein quasi an die Öffentlichkeit geht, dass Hater oder so sagen, das ist doch nur eine Masche, um erfolgreich zu sein und um Likes und Klicks zu bekommen.
Du, ich bin ein Mann in Frauenkleidung. Ich leide schon genug. Dann möchte ich wenigstens noch damit Erfolg haben. Von daher ist es, glaube ich, total okay, das auszunutzen.
Ja,
und voll okay. Ricardo Simonetti macht nichts anderes.
Ja, und man, es reicht ja manchmal gar nicht nur die Öffentlichkeit, sondern manchmal auch die eigene Familie, die dann sagt, okay, musst du jetzt immer drüber reden. Aber dann musst du den Leuten auch immer, und das sagen wir auch so gerne, ist die ganze Welt ist heterosexuell.
Alles.
Und nur heterosexuelle Menschen müssen sich halt nie Gedanken darüber machen.
Ja.
Und deswegen merken sie gar nicht, wie oft sie über ihre Heterosexualität reden.
Immer.
Ohne den Begriff zu verwenden. Und es bloß, weil halt jetzt wieder Gänsefüßchen wie halt anders sind, fällt denen das mehr auf. Aber eigentlich tun wir das Gleiche. Wenn ich einen Song über, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Reel poste, wo ich über eine schwule Sex, oder, naja, ist nicht eine schwule Sex, aber über eine Sexpraktik rede, heißt so, ja, warum muss er denn über das in der Öffentlichkeit reden? Dann sage ich, jeder Rap-Song von einem Favorite Rapper redet, wie er eine Frau zerpiepen möchte. So.
Ja, das stimmt.
Und das ist dann kein Problem. Das geht voll, okay, aber wenn der Schwule oder
dann ist
queere Menschen, dann ist es sofort so,
ja,
müssen wir doch nicht ständig drüber reden. Und das ist manchmal so irgendwas,
ja,
was ich nicht so ganz verstehe, aber ja.
Jason Derulo und Swallow läuft quasi bei uns in Dauerschleife.
Genau, das ist dann okay, aber wenn der schwule Mann übers Ramming redet, dann ist so, ja, also muss jetzt nicht, ist ja okay, dass du schwul bist. Aber
dann sind
ja
die Kinder reden. Doch auch da.
Ja, die Kinder.
Die Kinder. Und das, also dieses Thema mit Kindern, ich sag dir immer wieder, auch bei Drag gerade, wie jetzt auf einmal alle Rechten versuchen, das Thema Drag zu tabuisieren und wir sind die Bösen jetzt, weil auch, man merkt, die Rechten haben langsam Angst. Es ist so, die fühlen sich sehr angegriffen und man braucht neue Themen. Und ein neues Thema ist ja, dass Travestie jetzt die Kinder sexualisiert. Und das ist jetzt auch so allgemein ausgelegt, dass jetzt alle glauben, wir wollen die Kinder. Ich sag euch, Robin und ich haben wirklich gar kein Interesse daran.
Ach, irgendwelche, ja. Kinder. Ich bin ja kein Drag.
Nein, aber ich meine, aber so, also A, unser Content ist nicht für Kinder. B, unser Podcast ist nicht für Kinder. C, wenn ein Kind zu meiner Dragshow kommt, kicke ich das mit dem Fuß raus, weil ich möchte die alle gar nicht dort haben. Und jetzt zu pauschalisieren, zu sagen, dass wir jetzt das blöd machen, weil Kinder könnten es sehen. Da bin ich so, Kinder können auch auf YouTube gehen und können sich Jason Derulo anhören.
Ja, und dann unterschätzt man auch, was Kinder bereit sind. Also wir waren ja alle mal Kind, daher kann ich dafür sprechen. Und auch wenn das für mich sind, ja, wenn ich heute so 12-Jährige sehe, sind das für mich noch kleine Kinder. Dann weiß ich aber, was wir mit 12 gemacht haben. Und da war nichts mehr. Also das ist immer dieses, dass
da Kinder... Da musste man sich mit einem Modem, also ja, ich musste mich noch mit einem Modem einwählen.
Wie alt bist du?
34.
34, mein Gott.
Das sagst du auch so öffentlich. Nein, darfst du stolz drauf sein.
Das ist so. Dass ich 10 Jahre älter bin als ihr.
Es sind nur 9, aber es
sind ja, nur 6. Wann kam so, die haarige Brust?
Kommen wir zu dem nächsten Thema. Die kam schon relativ früh, ehrlicherweise, glaube ich.
Du hast so Glück, bei mir wächst nicht ein Brust, also es wächst ein Brusthaar, aber literally.
Bei mir kommt das jetzt langsam und ich habe das Gefühl, warum jetzt erst?
Ja, aber ist es nicht so auch tatsächlich, dass ich glaube, auch der Penis des Mannes irgendwie bis Mitte 20 nochmal wächst, weil es da nochmal so,
fingers crossed,
so ein Hormonschub.
Habe ich auch mal was gehört. Gibt
wieder, ja, nochmal so einen, tatsächlich so einen krassen Hormonschub.
Der gute Dünger. Naja. Ja, nächstes Thema.
Nächstes Thema ist, ich musste gerade nochmal daran denken, weil du gesagt hast, ich will nicht, dass Kinder zu meinen Shows,
ja,
kommen, ist tatsächlich, und da habe ich auch wirklich gedacht, um Himmels Willen, er erschlägt sich gleich selbst. Ich habe dich letztes Jahr im Schwutz gesehen, mit Gummibrüsten umgeschnallt und warst, ja, sehr, sehr passionated getanzt und deine
Brüste was haben sich
auf,
was war das?
Ab,
hatte ich da Tänzer innen?
Ja, du hattest zwei.
What does the fuck say?
Was, ja,
ist das? Mein, ja, Gott, das war toll. Ich werde. Ja, da war, ja, ich, das war ein bisschen intensiv. Das war ein ADHS-Schub auf jeden Fall, aber es war lustig, ja.
Ja, ich habe das auch als Video. Sollen wir mal gerade gucken?
Mein Gott, das ist auch auf meinem Instagram @miss.ivanka.de. Ich habe es gepostet, geschnitten und alles mögliche.
Ja.
I did that.
Ach ja.
Liked mal, wenn ihr es seht.
Ich muss es gerade aus der Cloud runterladen. Das funktioniert jetzt natürlich wieder nicht.
Ja, wir haben es aber
nahe im Kopf. Das heißt, du warst auf der Femtop.
Ich weiß es nicht. Ich war beim No Angels Konzert davor.
Ja, ja.
Und dann bist du da automatisch gelandet.
Und dann war das
so. No Angels hat sich einfach reingezogen.
Ja, das war die offizielle Aftershow-Party von No Angels.
Ach, wie schön. Bist du No Angels-Fan?
Download dieses Videos nicht möglich.
Naja, mein Gott, ich
wir können uns bildhaft daran erinnern.
Na, Robin hat aufgelegt und ich habe die Show gemacht, ja. Und ich wurde hochgehoben in die Luft, das war auch interessant.
Ja, das stimmt. Und dann hatte ich aber trotzdem Angst, dass du dich selber erschlägst mit den Brüsten. Aber
siehst du, the perks
of being a Dragon. Du hast ja noch nicht gerochen.
Oh ja.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Diese Brüste.
Die Brüste.
Oh ja.
Wonach riechen die denn?
Rate.
Ja, Mensch. Menschlichem Zerfall.
Möchte ich da jetzt nochmal
nachfragen?
Kannst mal dran schnuppern, aber ich trage sie mittlerweile nicht mehr so oft, weil ich wahnsinnig schwitze darunter.
Okay. Hey, ihr redet ja auch immer wieder über queere Bars, queere Clubs, queere Partys und tatsächlich ja auch, dass es ein Safe Space ist. Findet ihr, Homos und Heteros können nicht zusammen feiern? Oder geht das trotzdem?
Ich finde, wir müssen unterscheiden zwischen hetero-Männern und Frauen. Und dann auch dem Level an Alkoholgenuss, den diese Frauen genießen. Denn es gibt sehr oft Hetero-Frauen, die auch glauben, dass Drag Queens nur für sie da sind und die das als Einladung nehmen. Zum Beispiel Robin hat mal eine Frau einfach den Finger ins Arsch, in den Arsch gesteckt. Einfach so.
Ja, das war mal was? So eine Story. Nein. Ich bin bloß gerade noch woanders. Ich habe das wieder Gott. Das Gefühl, dass irgendwo Leute wieder denken, dass ich halt auch Drag mache.
Achso, nein, du bist
Drag Queens verstehen, dass Robin hat zum Beispiel.
Nein, okay,
dann stimmt. Steht wieder Drag Queens reden nein, aus dem Nähkästchen.
Okay, Robins Look war, du hattest einen String an und dann war da eine Hetero-Frau und hat dir einfach den Finger in den Arsch gesteckt. Und ich glaube,
in dem Arsch. Ja, die war sehr betrunken. Also ich sag jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es eine hetero Frau ist, es war eine Frau.
Ja, gehen wir davon aus. Naja, und jedenfalls, ich glaube, sehr oft sind diese Safe Spaces dann gefährdet, wenn Leute nicht verstehen, wo die Grenzen des guten Geschmacks sind. Und ich glaube, dass heterosexuelle Personen sehr oft da verschwimmen und nicht genau wissen, wie es ist und welche Regeln zu befolgen sind. Und deswegen sage ich immer, es ist mit Vorsicht zu genießen, wenn ein Club auf einmal mehr heterosexuelle Leute hat als homosexuelle. Vor allem, wenn es ein queerer Safe Space ist. Weil ab dem Moment, wo mehr Leute da drin sind, die nicht verstehen, wie unsere Lebensrealität ist, dann fühle ich mich unsicherer und deswegen möchte ich eher, das ist ein Queer Space.
Trotzdem möchte ich auf der anderen Seite auch sagen, was ich auch super wichtig finde, ist, in meinem Falle waren es jetzt vor allem die Frauen, aber es gibt super viele queere Personen, die dann so heranwachsen, sie haben das Outing vor ihrem Hetero-Freundeskreis und dann ist so dieser Punkt, oh, ich will das erste Mal schwul, queer, was auch immer feiern gehen und meistens sind es die besten Hetero-Freundinnen, die das erste Mal mit das den stimmt. Queers feiern gehen. Deswegen sind die auch, ich sage immer so, als Bindeglied sind die schon sehr wichtig. Deswegen wollen wir da nicht pauschalisieren, aber natürlich ist das total ein Problem, dass super viele Heteros dann denken, ach, sie machen das mal mit, weil es ist ein lustiger Zoo, sie wollen mal was anderes erleben und das ist halt problematisch. Und dann gibt es auch viele Männer, die sagen, ja, ich gehe da mal hin, aber bitte fasst mich nicht an und das ist triggering.
Ich kann mich so erinnern, wir waren mal bei einer Filmpremiere von einem Film, wo du synchron gesprochen hast, ein queerer Film.
Heißt toller Film.
Darf man den Namen sagen? Bros heißt der. Ja. Mhm. Und ich habe moderiert, du hast die Stimme gegeben und dann war da eine Gruppe an heterosexuellen Influencern und ein etwas älterer Herr, der die, glaube ich, betreut hat und der hat dann scherzhaft zu ihnen vor der Tür gesagt, aber passt auf, Jungs, da müsst ihr mit dem Rücken zur Wand stehen, weil sind viele Schwule hier. Und also in dem Moment, da war ich wieder so, und der meinte es so scherzhaft, in dem Moment.
Vor allem, weil die Veranstalter ihn echt versucht haben, dann sehr queeres, also in Berlin wirklich das Shishi heranzukommen.
Ja, und dann hast du diesen Scherz-Kacktypen da, der sich denkt, okay, haha, ich mache jetzt mal homophobe Witze in einem Raum, der wirklich für uns da ist und endlich mal einen Film zeigt. Da war ich dann so sauer und ich kann mich erinnern, ich habe das dann erzählt, in dem Moment hätte man eigentlich was sagen sollen, weil because it's not funny. Dann ist man so überfordert. Aber deswegen möchte ich auch die Leute anregen, die zu unseren Partys kommen, dass sie sich gefälligst daran gewöhnen sollen, welche Regeln es gibt, dass sie die respektieren und dass dieser Space A für uns ist und sie da Gast sind und B, sie diese Regeln nicht verschieben oder verändern können, denn wir stellen diese Regeln für uns auf und sie haben sich diesen anzupassen. Punkt.
Trotzdem freuen wir uns auf euch.
Mein Gott. Ja, Eintritt zahlen.
Wie geht's denn euch denn aber eigentlich, wenn ihr dann diesen Safe Space verlasst, wenn ihr beispielsweise nach dem Feiern, nach so einem Auftritt, nach einer Show das Schwutz in Berlin verlasst, fühlt ihr euch dann noch sicher irgendwie?
Da hast du halt leider wieder, das sind wieder die privilegierten Scheißkühe. Das ist halt vielleicht auch aus einer Not heraus. Also ich muss sagen, wirklich, also wir sollten eigentlich, jede queere Person, die irgendwas mit Looks oder sowas macht, sollte eigentlich eine Dauerkooperation mit einem Taxiunternehmen, mit einem Taxiunternehmen unserer Wahl haben. Weil wir haben das Glück, dass wir es vielleicht finanziell stemmen können, aber es ist halt ein Gang und Gäbe. Also ich würde niemals Öffis mehr, also das, gar nicht mehr. Also früher ab und zu, aber jetzt, ich würde gar nicht mehr nach dem Dings noch Öffis
fahren. Keine Lust, aber auch mir nicht die Blöße geben zu müssen. Und ich weiß noch früher, als ich in dieser U-Bahn dann alleine saß, man sitzt da auch drin und schaut die ganze links und rechts. Weißt du?
Selbst
man schaut einfach, selbst weil man davon ausgeht, dass was passieren könnte. Und allein das Gefühl, dass man immer damit rechnen kann, das mache ich schon gar nicht mehr. Dort bin ich einfach,
Und dann haben wir auch sehr viele FreundInnen irgendwie im Umkreis, die das halt dann nicht so gang und gäbe oder so. Verstehe ich ja auch, dass, also, wenn wir zum Beispiel im Schutz sind, ich zahle hin und zurück manchmal an schlechten Abenden nur für an meine Taxirechnung 60 Euro hin und zurück, weil wir sehr weit von dem, zum Beispiel unserem Wohnzimmer entfernt wohnen. Und dann kenne ich halt Leute, da ist das berühmte Mantel drüber Sonnenbrille auf, damit man den Eyeshadow nicht sieht und den Look nicht sieht. Und das ist eigentlich
traurig. Und trotzdem siehst du eigentlich jedes Wochenende irgendeinen Instagram-Story-Post, wo wieder eine Person in der U-Bahn verdroschen worden ist. Ja. Und das ist eigentlich echt traurig und es ist schade und man kann irgendwie gefühlt auch nichts dagegen tun.
Das gehört dazu, leider. Das
hat leider dazu gehört.
Was wünschen ihr euch dann eigentlich für uns, für die Community, aber auch für und von unserer Gesellschaft?
Leave them alone. Nein, also einfach so, vor allem die Sache ist, manchmal ist es ja auch gar nicht nur dieses, dass sofort was passieren muss, sondern auch schon das Unangenehme angestarrt werden, angesprochen werden, sowas. Ich glaube halt, das sind so Sachen, das ist jetzt sehr, sehr utopisch zu denken, aber einfach, dass sowas halt natürlich nicht mehr passiert, aber das wird es immer geben in irgendeiner Weise.
Ich glaube, wenn du von Utopie redest, meint mein Traum, wenn es darum geht, wäre halt einfach, dass wir wirklich eine Gleichberechtigung nicht nur im Gesetz haben, sondern auch in unserer Gesellschaft, weil sehr oft hast du was schriftlich jetzt in einer Verfassung dargelegt und es gibt Gesetze, die Antidiskriminierungsgesetze und so weiter, und es gibt ja vom Bund auch wirkliche Einrichtungen, die sich da dafür einsetzen und auch bei der Polizei ja mittlerweile, aber sehr oft ist in der praktischen Umsetzung einfach das nicht möglich, weil es einfach immer noch Leute gibt, die dem nicht Folge leisten, kann man das so sagen. Und ich glaube, in einer Utopie wäre es schön, wenn wir wirklich diese Gleichstellung auch in unseren Köpfen hinkriegen und nicht immer nur denken, dass die Schwulen A, den Heteros was wegnehmen, weil ich glaube, das machen wir nicht, und B, aber auch nicht weggehen, weil ich glaube, das glauben immer noch viele Leute, dass wenn sie genug dagegen schießen, wir auf einmal verschwinden, aber it's not gonna happen, Brenda.
Aber es ist halt, selbst wenn man diese krassen Sachen wie nicht mehr verkloppt werden oder so weglassen, das gibt es auf so vielen Ebenen. Ich sag da, dieser Spruch immer, was der Bauer dick nicht kennt, frisst er nicht, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist halt wirklich so immer so, ich merke das auch in Karriereaspekt. Es ist halt trotzdem noch so, dass viel mehr, und ich weiß, ich habe heute erst einen Podcast zum Beispiel von Riccardo Simonetti gehört, der dann auch über ungleiche Bezahlung geredet hat und so, dass selbst die Personen, wo wir noch alle denken, he made it. Mhm. Hat die gleichen Kämpfe auch noch oder irgendwie auch so Sachen, dass ich super oft merke, auch für Projekte, man kämpft und ich wüsste, wenn ich bei GNTM gewesen wäre und eine hetero Person gewesen wäre, hätte ich das Problem nicht. Das wüsste ich. Und das ist so oft und was man, ne, du hast diese Konversation mit den Leuten ja nicht, aber du spürst es zwischen den Zeilen. Und das ist was manchmal echt, selbst in unserem Business manchmal echt ernüchternd ist. Ja. Also ich glaube, unser Manager nickt hier schon einmal nebenbei, selbst der, was der kämpfen muss. Ich glaube, der macht wirklich das meiste einfach nur mit für
die
Leute.
Also hätte der einfach fünf wahnsinnig wunderschöne Frauen, die Influencerinnen sind mit so die mit der Reichweite. Du würdest so viel Geld machen, das wäre Wahnsinn.
Ja, und das Oliver bei Stammkunde.
Ja.
Ja, aber die Frage ist auch, ob man das will tatsächlich, ne? Also das ist ja irgendwie auch keine Option. Und die Frage ist tatsächlich auch, wo Diskriminierung anfängt, ne? Also weil das ist ja nicht nur, dass irgendwie sich unwohl fühlen und irgendwie verprügelt werden, sondern ich habe das auch, und das ist gar nicht dramatisch, aber immer wenn ich mit meinem Freund im Hotel einchecke, fragen die tatsächlich beim Check-in, ist es, genau, ja, sie fragen immer wirklich, ist es richtig, dass sie ein King-Size-Bett haben? Und ich denke mir, ja.
Ja,
wir sind keine Business-Partner und wir sind nicht geschäftlich hier, sondern wir wollen das so. Und das ist auch okay. Ich kann das inzwischen auch wirklich einfach genauso auch antworten.
Manchmal kann es auch richtig offensive sein, wenn so jemand sowas fragt, sagst du, ja, ich würde gerne meinen Partner anal penetrieren heute Abend, deswegen ist es okay.
Ja, oder zum Beispiel.
Kannst auch richtig raushandeln.
Also es sind manchmal auch so kleine Sachen, das muss ja nicht immer gleich das Krasse sein, aber schon, dass man sich solche Gedanken macht. Ich lag gestern mit meinem Freund im Bett und es ging einfach nur darum, er würde im Sommer gern irgendwo mal hin, wo es warm ist. Und ich habe dann überlegt, ja, ich weiß gar nicht, wie das in den Ländern aussieht, wir hängen ja die ganze Zeit aneinander, können wir das machen? Dann habe ich so eine Tom of Finland Badespeedo, kann ich die dort anziehen? Weil ich würde die halt gern anziehen. Es sind so viel, aber es ist so Bullshit, aber selbst solche Sachen, mit denen man sich dann manchmal so, weil man ja nicht möchte, dass du irgendwie unangenehm aufhörst, dass alle dich so dämlich anglotzen. Und das gibt es halt an manchen Tagen, wo du wirklich denkst so, boah.
Ja, ich würde auch gerne mal reisen in ein Land, wo ich, egal welches Land, aber es ist ja, man muss ja immer mitdenken, welches Land.
Ja, so ein bisschen schon, gerade. Ja.
Ich habe tatsächlich immer, das ist ein Streitpunkt zwischen meiner Schwester und mir, Grüße an dieser Stelle, ich hoffe, du hörst es jetzt nicht, aber meine Schwester lebt in Marokko und die will immer, dass ich sie besuchen komme, Urlaub mache, und ich sage immer, ey, das ist ein Land, da steht Schwulsein noch unter Todesstrafe. So, und ich muss jetzt nicht den ganzen Tag im Urlaub Händchen haltend mit meinem Freund rumlaufen, was wir auch nicht tun. Aber ich fühle mich da nicht wohl.
Warum ja, und indirekt, so indirekt unterstützt du ja, indem du dort Sachen kaufst, auch diese Regierung finanziell. Und das ist immer die Frage, ob man da distanzieren kann.
Vor allem gerade noch in unserem Business Dubai, genau so ähnlich. Also auch so ein Thema, wo ich denke, so, da zieht sich alles in mir zusammen.
Ja, ich würde jetzt nicht hin. Aber ich verurteile auch wiederum nicht alle, die das machen. Weißt du, ich meine, es ist immer so, ja. I don't know, ich glaube, jeder muss selber für sich seine Moral
wissen, was immer wichtig. Ja, ja. Es gibt ja heute auch, das muss man andersrum auch sagen, heute musst du ja alles. Also am Ende ist ja so, du sollst alles sustainable machen, am besten vegan. Es gibt ja wirklich eine ganze Bandbreite an Sachen. Wenn du dich für eine Sache einsetzt, sollst du alles. Deswegen, es ist schon, glaube ich, auch schwer geworden, da einen guten Mittelweg zu finden, was der am wichtigsten ist. Aber sowas wäre für mich halt, also, ne, Urlaubsziele, auch wieder so ein Thema. Und das ist, glaube ich, kann man ja runterbrechen auf wirklich, wir müssen uns über viele Sachen viel, viel mehr Gedanken machen.
Ja.
Ja. Und mehr kämpfen.
Emotional tax, ne? Also wir zahlen halt sehr viel mehr quasi emotionale Steuer in Anführungszeichen für das, worüber wir uns Gedanken machen. Ne? Das sind ja manchmal Prozesse, die quasi einfach ablaufen und die uns gar nicht so präsent sind.
Ne? Das einzig Gute daran ist immer, dass ich immer sage, alle Personen in Machtpositionen hätte ich gerne Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, weil ich das Gefühl habe, die haben sich einfach mit viel, viel mehr Sachen auseinandergesetzt und können deswegen. Die
mussten viel mehr kämpfen und wissen das viel mehr zu schätzen.
Ja, und können deswegen meiner Meinung nach auch allgemeingültigere Entscheidungen treffen. Ist jetzt meine Überzeugung. So, deswegen bin ich immer happy.
Weil sie mehr für andere Leute denken.
Ja, das ist so.
Sag mal, wie geht's denn für euch eigentlich 2023 weiter? Steht da irgendwas an? Was Neues?
Ja, ich habe Drag Race gewonnen.
Kommt das schon 2023 raus, ja?
Jo. Na,
Plot Twist, ich habe den Drag Race gewonnen. Stimmt, du warst doch der Drag macht.
Ja.
Ich mag das ehrlicherweise auch nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, jetzt so in den letzten Jahren, seitdem wir über so viele Viral Moments immer sprechen, habe ich immer das Gefühl, man hangelt sich so von einem großen Thing zum nächsten oder man wünscht immer auf diese. Und das ist eigentlich, gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, total Bullshit. Was sind die krassesten Leute, die heute in Deutschland arbeiten? Sind die ihre Karriere über 20, 30 Jahre irgendwie so aufbauen? Und das ist ja einfach, wenn man konstant immer weiter nach vorne kommt, ist das doch was Schönes. Ich denke immer so über Barbara Schöneberger nach, die war am Anfang, hieß die gleich die Quotenkillerin oder so. Und heute ist sie so, wird in Deutschland als die größte Entertainerin und Moderatorin gehandelt.
Außer die Elevator Boys.
Ja, außer die.
Naja.
Ja gut, Steve, also möchte man so sein?
Reich und gut aussehend? Ja.
Also gut aussehend seid ihr beide.
Oh.
Was auf eurem Konto ist, das kann ich jetzt nicht sagen.
Nein, aber man soll, nein, also die Elephant Boys, also da rede ich ja immer ganz gerne im Podcast drüber. Ich sag nur, wann ich so groß wäre wie die und so eine Reichweite hätte, würde ich trotzdem versuchen, etwas Gutes damit anzustellen. Und das lasse ich jetzt im Raum stehen.
Ich finde, das ist fast ein gutes Schlusswort, aber ich würde gern von euch noch wissen, was habt ihr irgendwie einen privaten Wunsch? Also irgendwas, was ihr euch für euch wünscht, das muss gar nicht in diesem Jahr passieren, das kann auch irgendwann in eurem Leben passieren, irgendwas, wo ihr sagt, geil, Life Goal, das möchte ich noch erleben.
Ich habe einen für dich, du möchtest mit deinem Freund zusammenziehen.
Ja gut, das hätte ich jetzt nicht als Life Goal, meine Güte. Ich
dachte, das ist ein privater Wunsch.
Ja, gut, ja doch, aber das hat er dann eher mit der Marktsituation der Wohnung zu tun.
Okay, gut, ja.
Hau du mal was raus, ich denke
noch. Ich möchte weiterhin die bekannteste deutschsprachige Drag Queen der Welt werden. Punkt. Also einfach dann noch bekannter als Hungry, Olivia Jones, Katie Bam und Candy Crash.
Was mit Conchita Wurst?
Die habe ich schon.
Ah, okay, das ist vorbei. Sing my Rise Like a Phoenix. Rise Like a Phoenix. Ja, finde ich gut. Jetzt habe ich überlegt, aber was Privates.
Achso, ja. Das stimmt, das ist absolut nicht privat.
Ja, ich habe was für mich. Ich habe dieses Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gemerkt, dass ich, seitdem ich Freiberufler bin, mich extrem von allem, was im Job passiert, weil vieles, was ich tue, eigentlich nur noch Job ist oder in irgendeiner Weise, sehr abhängig mache. Mhm. Und das heißt, wenn mal was nicht läuft, ist alles gleich im Eimer. Und das möchte ich wieder mehr trennen. Ich war letztens auf dem Dorf in meiner Heimat oder so und habe gesagt, letztes Jahr habe ich meine Eltern zum Beispiel zweimal gesehen. Und auch wenn dann man manchmal so genervt von einem ist, ich möchte da gern wieder ein bisschen mehr das separieren, mehr Platz machen irgendwie. Weil ich habe, glaube ich, immer voll oft das Gefühl, ja, wenn ich jetzt irgendwas Privates mache, dann läuft mir was Berufliches davon und dann verpasse ich das. Plot Twist, passiert nicht. Ist auch eine Woche später. Wenn da was Nachhaltiges passiert, dann ist er auch eine Woche später noch da. Und das wäre, glaube ich, gesund für so, dass man das dauerhaft machen kann. Ja, das wäre doch was Nettes.
Ja. Ich glaube, wir sind beide privat schon sehr erfüllt. Oder? Kann man das so jetzt am Ende so sagen?
Ja, es läuft gerade.
Also erfüllt oder befüllt?
Beides.
Okay.
Privat befüllt? Mein Gott.
Abgedeckt. Ja. Kennst du das, wenn so ein Wasserglas bis oben hin und wenn man noch einen Tropfen mehr, dann läuft's über. So, Simba.
Robin Solf und die Analogien mit dem Wasserglas, das passiert sehr, sehr oft. Aber ja.
Zwei Menschen, die privat sehr glücklich sind, beruflich sehr erfolgreich sind. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wart.
Mein Danke, Gott. Dass wir da sein durften. Vor allem wieder immer alle Leute das sagen. Thanks for having me. I'm Naomi
Thank Campbell. You so much for having me.
Ja, stimmt. Manchmal ist es auch irgendwie eigentlich irgendwie ein bisschen Billo, ne? Das ist immer am Ende so, ja, danke, ja, schön, ja, nee, dann alles Gute und tschü, bye, bye.
Sorry,
nee, was ist eure Verabschiedung nochmal?
Bussi, Baba.
Hoch die Hände, Wochenende.
Ja, genau. Aber da, weißt du, was ich lustig, das wirst du vielleicht auch kennen. Ja. Ich habe super oft, dass ich rede jetzt über keinen, aber so, dass ich Leute interview oder so, wo das Management oder die sich selber eingeladen haben und dann sagen sie am Ende mal, danke für die Einladung. Und du bist immer so, I didn't. Also ich hatte halt einen Lückenfüller und dein Management hat dich angeboten. Und ich habe gesagt, okay, weißt du so. Und dann sind immer, danke für die Einladung. Und ich so, ja.
Habt ihr gerade danke für die Einladung gesagt?
Nein. Also, danke, dass wir hier sein durften. Das ist besser. Wir sind clever.
Wobei ich glaube, ich sagen muss, ich habe euch eingeladen. Ich weiß es gar nicht.
Wir wissen das ja auch nicht mehr. Man sagt, das kommt da und da um die Zeit hin. Und ich bin, okay, ja. Passiert. Ja.
Hey, habt eine gute Zeit in Köln, was sich manchmal anfühlt wie Las Vegas.
Mhm.
Und viel Erfolg weiterhin bei all dem, was ihr tut.
Und grüß Gott nach Österreich, meine Lieben. Bussi.
Bussi.
Fenster oder Gang? der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.